Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im vergangenen Jahr 2022 wurde der Begriff Zeitenwende zum Wort des Jahres. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache bekannt. Auf der Titelseite der Jahreschronik des bekannten Nachrichtenmagazins Der Spiegel wird 2022 ausdrücklich explizit als das Jahr der Zeitenwende bezeichnet. Der Begriff Zeitenwende steht insbesondere im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und wurde unter anderem vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gegen Ende Februar des letzten Jahres aufgegriffen und geprägt. Und in der Tat markiert der seit dem 24. Februar 2022 andauernde Krieg in der Ukraine eine noch anhaltende Zeitenwende mit weitreichenden Folgen für die Menschen in ganz Europa und auch darüber hinaus. Aber auch in anderen Ländern der Welt gibt es Krisen und Konflikte. In Afghanistan zum Beispiel, ihr habt das vielleicht in den Nachrichten gehört oder gelesen, in Afghanistan werden die Rechte der Frauen sehr stark eingeschränkt. Und im Iran werden viele Menschen, die gegen die Unterdrückung durch das Mullah-Regime protestieren, verhaftet und sogar hingerichtet. Und insbesondere betrifft das junge Leute. Es gibt politische Spannungen zwischen der Volksrepublik China und dem Inselstaat Taiwan. Spannungen, die irgendwann durchaus in einen offenen militärischen Konflikt ausarten könnten. Und davon abgesehen verzeichnet China, also die Volksrepublik China, das mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde ist, eine extrem hohe Zunahme von Corona-Infektionen. Die Corona-Pandemie könnte von China ausgehend wieder nach Europa kommen und dort neu aufflammen. Nun, die internationale Lage ist also durchaus beunruhigend. Wird sich die weltweit äußerst angespannte Lage mit ihren vielen und komplexen Krisengebieten wieder beruhigen? Oder erleben wir in diesem Jahr, spätestens dann, wenn die Rechnungen der Energieversorger kommen, noch einmal eine ganz andere Zeitenwende, in der viele Menschen finanziell kaum mehr über die Runden kommen werden. Natürlich kann niemand heute im Voraus wissen, was alles im neuen Jahr geschehen wird. Man kann Vermutungen anstellen und aufgrund der bisherigen Geschehnisse sich vorstellen, was alles geschehen könnte oder wie es weitergehen könnte. Wir können auch noch nicht sagen, ob wir alle Wege, die vor uns als Menschen liegen, gerne gehen werden. Auf alle Fälle beinhaltet das Wort Zeitenwende nicht nur angenehme Gedanken. Es bleibt ein Stück Ungewissheit. Auch der Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu stellt eine Zeitenwende dar. So sieht es jedenfalls der Evangelist Lukas, der von dem ersten öffentlichen Auftreten Jesu in seinem Heimatort Nazareth berichtet. Einige Verse vorher schreibt Lukas, wie Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Bei der Taufe Jesu tat sich der Himmel auf, und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. So schildert es der Evangelist. Und Jesus hörte eine Stimme vom Himmel, womit im Zusammenhang eindeutig die Stimme Gottes gemeint ist. Und diese Stimme sprach zu ihm: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Durch diese Darstellung wird deutlich, dass Jesus mit dem Heiligen Geist begabt war und durch Gott selbst als Sohn Gottes ausgewiesen wurde. Freilich, die Menschen in der Synagoge in Nazareth wussten das noch nicht. Sie hielten Jesus einfach für einen Sohn von Josef. Ehe Jesus seine erste Predigt in Nazareth hält, wird er in der Wüste vom Teufel versucht. Er soll aufsehenerregende, spektakuläre Wunder vollbringen und sich sozusagen als ein göttlicher Supermann zeigen und beweisen. Doch so hat Jesus seinen Auftrag und seinen Weg gerade nicht verstanden. Daher widersteht er erfolgreich den Versuchungen 40 Tage und Nächte lang und er fängt dann an, öffentlich aufzutreten. Im Lukas-Evangelium wird nun im 4. Kapitel in den Versen 16 bis 21 Folgendes berichtet. Und er, also Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Soweit der biblische Bericht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Jesus besucht also einen jüdischen Gottesdienst am Sabbat in der Synagoge seines Heimatortes Nazareth. Dies hat er offenbar in den vorausgegangenen 20 Jahren, seit er mit etwa 12 Jahren religionsmündig wurde, regelmäßig gemacht. Die Synagoge, das Wort bedeutet Versammlung, war das jüdische Versammlungs- und Gebetshaus, vergleichbar einer Kirche im christlichen Bereich. Nazareth war damals eigentlich keine Stadt, sondern ein kleines Dorf in Untergaliläa gelegen, etwa 25 Kilometer westlich der Südspitze des Sees Genezareth und etwas nördlich der Jezreel-Ebene. Die Teilnahme am Gottesdienst war für Jesus keine lästige Pflichtübung, sondern etwas, das ihm wichtig war, etwas, das ihm am Herzen lag. Dort konnte er mit anderen Gemeindemitgliedern aus Nazareth auf das Wort Gottes und dessen Auslegung hören und auch am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Als erwachsener jüdischer Mann durfte er aus der Heiligen Schrift, also aus der jüdischen Bibel, dem vom Christen sogenannten Alten Testament vorlesen und dazu auch etwas sagen. Jesus nutzte die Gelegenheit und las Worte aus dem Buche des Propheten Jesaja vor. Für Jesus und auch für die ersten Christen war gerade das Jesaja-Buch besonders wichtig, da es zahlreiche Voraussagen auf den erwarteten Messias, den Retter und Erlöser, enthält. Zu denken ist zum Beispiel an Texte aus Jesaja Kapitel 9 und Kapitel 11, sowie auch aus Jesaja Kapitel 53. Damals sahen die Bücher allerdings ganz anders aus als heute. Ein biblisches Buch hatte zur Zeit Jesu die Form einer Buchrolle, die zum Lesen an der entsprechenden Stelle aufgerollt werden musste. Das Jesaja-Buch umfasst 66 Kapitel und ist damit eines der umfangreichsten Bücher des Alten Testaments. Dementsprechend lang war die wohl auf Pergament beschriebene Buchrolle mit dem hebräischen Text des Jesaja-Buches. Eine Jesaja-Rolle, die im letzten Jahrhundert in Qumran am Toten Meer gefunden wurde, ist mehr als 7 Meter lang. Stellt euch das mal vor. Jesus hat aus einer solchen Jesaja-Rolle vorgelesen, und zwar aus einem Abschnitt mit bemerkenswerten inhaltlichen Aussagen. Da heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Was für eine großartige Ansage ist das! Wie eine eindringliche Neujahrsansprache mit Zeitenwendecharakter. Jesus zitiert Worte aus dem Buche des Propheten Jesaja, Worte, die wohl schon vielen seiner Zeitgenossen bekannt waren, soweit sie mit ihrer Bibel vertraut waren. Doch nun bekommen diese Worte eine neue und aktuelle Bedeutung. In der Synagoge von Nazareth, also ausgerechnet in Jesu Heimatort, legt er die Verheißungsworte aus dem Buch des Propheten Jesaja von der frohen Botschaft für die Armen aus. Jesus bezieht die Worte aus dem Jesaja-Buch auf sich selbst. Aus dem Zusammenhang heraus ist das eindeutig. Er bringt den Menschen durch seine Worte und Taten den barmherzigen Gott nahe. Dass Jesus selbst die Nähe Gottes bringt, die er verkündet, erfahren diejenigen, denen er sich zuwendet. Jesus hat seinen Mitmenschen Gottes Liebe und Barmherzigkeit nahegebracht. Zum Beispiel durch seine Tischgemeinschaften. Er hat mit den Menschen gegessen und getrunken und mit ihnen Feste gefeiert. Er hat das Leben mit ihnen geteilt und an ihren Freuden und Leiden Anteil genommen. Das wird an verschiedenen Stellen der biblischen Evangelien erzählt. Jesus hat sich den Menschen ganzheitlich zugewendet. Er hat Kranke geheilt, Traurige getröstet, Hungrigen zu essen gegeben und Menschen von bösen Geistern befreit. Jesus hat zwar das Heil Gottes allen Menschen angeboten, doch seine besondere Vorliebe galt den Armen, den Schwachen und Diskriminierten, den Menschen, die am Rand der Gesellschaft lebten. Er befreit Menschen aus den Verhängnissen ihres Lebens und er eröffnet ihnen den Weg in die Zukunft. Jesus stellt damit die Menschen ins Licht, die gerne von anderen ins Dunkel gestellt und unsichtbar gemacht werden. Jesus zitiert, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Das Evangelium, die gute Nachricht, gilt allen, die zu den Armen gerechnet werden. Alle, denen buchstäblich das Nötigste zum Leben fehlt, die nicht viel zählen und keinen Einfluss haben, die überhört werden und die keine Lobby haben, wie man heute sagen würde, die man nicht als Partner gebrauchen kann, dann, wenn man auf der Karriereleiter nach ganz oben kommen will. Zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Alle, die unschuldig in Gefängnissen sitzen, weil sie sich öffentlich für Freiheit, für Gleichberechtigung und für die Würde jedes einzelnen Menschen stark gemacht haben, sollen dies ungehindert tun können. Die, die gefangen sind in Gewohnheiten, in Schuld, in unguten Beziehungen, sollen eine neue Zukunft bekommen. Nichts soll sie mehr festhalten. Niemand soll jemanden zwingen, so zu bleiben, wie sie oder er einmal waren. Die Menschen sollen unter einem offenen Himmel und in einem weiten Horizont leben. Das ist gewiss im Sinne Jesu. Menschen sollen Weitblick bekommen, wo so viele nur die Innenseite der Mauer sehen, die sie möglicherweise selbst aufgebaut haben. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Ja, endlich wieder sehen können, das Leben in allen Farbschattierungen spüren, endlich merken, was wirklich gut tut, sich nicht mehr verrennen in Trends, die morgen schon wieder veraltet sind, sich umschauen und überlegen, wem kann ich etwas Zeit schenken? Wo kann ich dazu beitragen, dass andere Menschen wieder Freude am Leben haben? Und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Alle, die fremdbestimmt werden, sollen über ihr eigenes Leben entscheiden dürfen. Niemand soll so abhängig von anderen Menschen leben, dass man keinen eigenen Willen mehr hat. Menschen dürfen wieder etwas Neues wagen. Sie sollen Träume und Wünsche verwirklichen können. Nie mehr ausgemustert und abgeschrieben werden. Vielmehr befreit aufatmen und neuen Lebensmut gewinnen, neugierig sein auf die Zukunft. Frauen und Männer dürfen sich als gleichwertig erleben. Die Menschen sollen ihr Verschiedensein als einen kostbaren Schatz und als ein seltenes Glück wahrnehmen. Seinen Zusagen für die Armen, Gefangenen, Leidenden und Zerschlagenen fügt Jesus dann noch etwas hinzu, das dem Begriff Zeitenwende vollends gerecht wird. Er sagt, heute haben sich diese Worte der Schrift erfüllt. Und das heißt, durch ihn mit seiner Person, mit der Person Jesu. Indem Jesus die messianischen Prophetien aus dem Jesaja-Buch auf sich bezieht, gibt er sich als der Messias, als der Gesalbte zu erkennen. Und jetzt macht Jesus den erstaunten Zuhörern in der Synagoge klar, dass das, was damals aufgeschrieben wurde, nun Wirklichkeit wird. Nicht irgendwann einmal, sondern jetzt in der Gegenwart. Man kann sich vorstellen, dass viele in der Synagoge von Nazareth skeptisch waren. Mit diesem Anspruch, heute haben sich diese Worte der Schrift erfüllt, hat Jesus den üblichen Anspruch eines Lehrers der Heiligen Schriften überschritten. Die Zuhörer haben sich gesträubt. Das kann doch nicht sein, dass jemand aus unserem Ort so etwas von sich behauptet. Niemand kann doch mit solcher Vollmacht reden. Und außerdem haben seine damaligen Zuhörer gedacht, den kennen wir doch, der kommt ja aus unserem Dorf. Sein Vater ist ein einfacher Zimmermann. Später wird man verhöhnend sagen, was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Nun, die Zuhörer damals hatten offenbar Vorbehalte gegenüber Jesus. Sie sahen ihre Erwartungen enttäuscht. Sie dachten wohl, dass das Leben in den immer gleichen Bahnen verlaufen werde und dass sich nichts wirklich zum Guten verändern könnte bei ihnen. Sie haben zwar mit ihren Ohren gehört, was Jesus damals gesagt hat, doch haben sie die Worte, die sie gehört haben, nicht in ihre Herzen aufgenommen. Doch gerade das wäre wichtig gewesen. Sie haben zwar mit ihren Augen gespannt auf Jesus geschaut, doch ihre Wahrnehmung war oberflächlich und voreingenommen. Es ist schade, wenn Menschen nicht mehr an eine Umkehrung zum Guten glauben können. Wenn sie immer alles gleich negativ kommentieren müssen oder wenn das eigene Leben so festgefahren ist, dass man immer nur diese eine Perspektive hat und keine andere. Wer heute einen realistischen Blick auf das neue Jahr 2023 wirft, wird sich ausmalen können, dass eine globale Zeitenwende zum Guten, zu einem friedlichen Miteinander der Nationen und ein Leben in demokratischen Strukturen unendlich weit entfernt ist und vieler Anstrengungen bedarf. Und mancher persönliche Ausblick auf die kommende Zeit wird auch nicht gerade Jubelstürme auslösen. Und dennoch, Christen haben immer wieder am eigenen Leben erfahren, wie diese gute Nachricht, das Evangelium, sie bewegt, antreibt, beflügelt und inspiriert. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist eine Botschaft, die tröstet und aufbaut, die mutig macht. Sie hält Menschen nicht klein, sondern lässt sie aufrecht gehen. So soll es auch für uns in diesem neuen Jahr sein. Deshalb wird dieses neue Jahr auch ein, wie es Jesus formuliert, Gnadenjahr des Herrn genannt. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich, zu verkünden, ein angenehmes Jahr des Herrn. Ein angenehmes, ein annehmliches Jahr soll es werden. Für uns alle, für dich und für mich, ein Jahr, das Mut macht, sich wieder neu zu orientieren am Evangelium, aufzubrechen und dabei zu wissen, Gott ist an unserer Seite. Ein angenehmes Jahr soll es werden, nicht weil uns vieles locker geschenkt wird oder weil wir gegen alle möglichen Krisen immun sind, das sind wir ja nicht, sondern weil wir mit Gottes Hilfe und Beistand in die kommenden Tage, Wochen und Monate hineingehen können, ermutigt durch das, was Jesus gesagt hat. Auf ein Gnadenjahr hoffen wir, auf Jesu Verheißung hin. Gnade, das ist die große, unwiderstehliche Kraft, die von Gott kommt, eine Kraft, die uns nicht fallen lässt, sondern neue Kraft vermittelt, die uns mutig, vielleicht sogar trotzig leben lässt, die hilft, nach Niederlagen immer wieder aufzustehen und die lehrt, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Gnade hat allerdings nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, wie manche vielleicht glauben mögen. Lange dachte man, dass Gnade der Gegenbegriff zu einem strengen Gehorsam sei. So als dürfe man sich keinen Fehler erlauben, weil der die anderen einem die Gunst entzieht oder böse wird oder uns die Folgen spüren lässt. Gnade hat mit dem Wissen zu tun, mit der Gewissheit, dass Gott uns Menschen immer so viel Widerstandskraft geben will, wie wir sie brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. So hat es Dietrich Bonhoeffer in schwerer Zeit ausgedrückt. Und weiter hat er gefolgert, in solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Die Antrittsrede Jesu in Nazareth kann man auf unser heutiges Kalenderjahr so übertragen. Du, lieber Mensch, gehe mutig los, gehe mit der guten Nachricht, mit dem Evangelium, dass sich die Zeit immer wieder wenden wird und die Hoffnung viel Raum gewinnt. Das Evangelium wird dich begleiten. Es wird dich entlasten und heilen. Es wird dich frei machen. Es wird dir Mut schenken. Und es wird dir die Augen öffnen für Gottes Zeitenwende. Und die Möglichkeiten Gottes, die immer größer und weiter sind, mögen uns auf unseren Wegen in diesem neuen Jahr begleiten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.